SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Mit Spannung blickt die ganze Welt auf die Präsidentschaftswahlen in den USA im November. Auch der langjährige Hörfunkkorrespondent der ARD in Washington, Arthur Landwehr. Für sein Buch »Die zerrissenen Staaten von Amerika – Alte Mythen und neue Werte – Ein Land kämpft um seine Identität« ist er noch einmal durch das Land gereist und hat sich auf die Suche nach den Stimmungen und Erwartungen der Wähler in den USA gemacht. Was er dabei erfahren hat, teilt er heute mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Landwehr, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ja, hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung, freue ich mich sehr.
Viele kennen Sie natürlich aus dem Radio. Umso schöner, dass wir uns jetzt mal live und in Farbe treffen.
Ja, das ist ja das Schicksal von uns Radiomenschen. Aber es hat natürlich auch Vorteile. Nicht, dass man sich nicht sieht, aber es ist eigentlich völlig egal, was man anhat. Und man kann innerhalb von Sekunden, wenn man so will, wenn was los ist, schnell ans Mikrofon springen und das notfalls im Schlafanzug. Habe ich oft genug gemacht.
Haben Sie oft genug gemacht?
Ja, ja.
Heute sitzen wir nicht im Schlafanzug da, sondern ganz ordentlich angezogen. Ja, und Sie nehmen uns mit in die USA, wo Sie lange als Korrespondent gearbeitet haben. 10 Jahre. Inzwischen sind Sie als Korrespondent im Ruhestand, aber Ihr Interesse und die Faszination für die USA sind geblieben. Wann waren Sie zuletzt drüben über dem großen Teich?
Das letzte Mal war jetzt im Februar. Mhm. Da bin ich nochmal hin, auch aus privaten Gründen, weil ich Freunde da besucht habe. Aber ich wollte vor allen Dingen Nikki Haley mal im Wahlkampf erleben. Die hatte ich vorher nie live gesehen. Und es war zwar klar, dass sie nicht gewinnen würde, aber man weiß ja nicht, denn das ist schon eine sehr erfahrene Politikerin und hat bestimmt noch eine politische Karriere vor sich. Und dann habe ich gedacht, es ist gut, die mal gesehen zu haben und bin dann nach South Carolina gefahren und war dort im Wahlkampf bei ihr und habe mit vielen Menschen gesprochen, die sie auch unterstützen. Und das war nochmal eine ganz gute Anregung und hat auch nochmal so ein bisschen an Stimmung mir mitgegeben, wie im Land gerade gedacht wird.
Mhm. Erzählen Sie uns davon, wie ist die Stimmung im Land? Wie haben Sie das erlebt im Februar, als Sie da waren?
Naja, also was jetzt South Carolina oder die Anhänger von Nikki Haley angeht, das sind genau diejenigen, die Donald Trump nicht wollen innerhalb der Republikanischen Partei. Und wenn man so will, ist das der Rest von all denen, die Donald Trump nicht unter seine Knute gebracht hat. Er hat die Partei wirklich im Griff. Und die wollten nicht Joe Biden. Jetzt wird man sehen, ob das Menschen sind, die jetzt, obwohl sie Republikaner sind, dann eher zu Kamala Harris wechseln und nicht zu ihrem Parteichef. Aber was die Stimmung angeht, hatte sich wenig geändert gegenüber der Zeit, als ich zurück war. Das Land ist, das ist fast so zu einer Binse geworden, so ein zerrissenes Land. Und ein Land, das sich da aufteilt zwischen Menschen, die eher traditionell denken und sagen, dieses Amerika, so wie wir es kennen und so wie es groß geworden ist, muss doch weiter bestehen und wir müssen uns fest an diese Werte halten. Und dann gibt es die anderen, das sind die, die eher in den Städten, im Akademischen sind, in diesen urbanen Milieus, die sagen, dieses Amerika muss sich doch ändern, das muss doch ein Amerika sein, das progressiv ist, das gerechter ist, das sich mehr um andere Menschen kümmert, das vor allen Dingen sich aber um Menschen verschiedenster Identität und Herkunft kümmert und das alles zusammenbringt. Und dieses Auseinanderreißen, daran hat sich nicht viel geändert.
Mhm. Über das zerrissene Land und ja vor allen Dingen auch Ihr Buch unterhalten wir uns gleich weiter, weil Sie gerade Joe Biden angesprochen haben. Waren Sie überrascht, dass er so schnell dann doch aufgibt und den Weg freimacht für Kamala Harris?
Ja. Und das hat mich dann schon überrascht, dass er alt geworden ist, dass er wirklich nicht mehr der Jüngste ist. Das haben wir natürlich alle gewusst. Das war schon im Wahlkampf 2020 so. Ich habe ihn oft gesehen, habe ihn da im Wahlkampf. Und das hatte schon manchmal was sehr Eigenartiges, wenn er auf die Bühne rannte. Er wollte immer den jungen Mann da zeigen. Und irgendwie war er langsamer, als seine Beine sich bewegt haben. Also das ist ein ganz eigenartiges Bild. Aber im Kopf war der Mann immer messerscharf.
Und auch in der Sache, immer in den Themen fit.
Immer in den Themen. Und er hat ja objektiv betrachtet eine erfolgreiche Politik gemacht über diese 3 Jahre oder 3,5 Jahre, die es jetzt sind. Und er hat sehr viel mehr durchgesetzt, als man ihm jemals zugetraut hätte.
In nicht einfachen Zeiten vor allen Dingen.
Absolut, denn er hatte ja keine Mehrheit hinter sich. Er konnte sich auf eine ganz, ganz knappe Mehrheit im Senat verlassen. Das hat auch meistens funktioniert. Aber das Repräsentantenhaus mit seiner sehr knappen republikanischen Mehrheit, das war wirklich gegen ihn. Und diese knappe republikanische Mehrheit hat es eben auch so problematisch gemacht, weil da nämlich die Rechtsaußenfraktion, der sogenannte Freedom Caucus bei den Republikanern, die eigene Partei unter Druck gesetzt hat, die immer wieder erpresst hat, auch die eigene Führung erpresst hat, um noch mehr Druck auf Biden zu machen. Und unter diesen Umständen so viel durchgesetzt zu haben in Klimapolitik, in Sozialpolitik und viel mehr, das war schon ganz überraschend. Insofern hätten viele darauf gewettet, dass er es schafft und dass er weiter Kandidat bleibt. Aber dann kam eben diese verheerende Fernsehdebatte und danach war klar, jetzt geht's nicht mehr.
Also hat das Amt wahrscheinlich auch und die Umstände dazu beigetragen, dass es so schnell dann auch gealtert ist? Oder wie haben Sie das erlebt? Also
naja, der Mann ist über 80.
Das ist ja eigentlich
und
Wahnsinn,
das, ja. Wir sind alle Menschen, ja. Mhm. Und da bei dem einen etwas früher, beim anderen etwas später, aber beginnt dieser Alterungsprozess. Aber Präsident zu sein, ist eine so unglaubliche Belastung. Ich meine, der hat trägt Verantwortung für einen ganz großen Teil der Welt. Und auch wenn da natürlich Tausende zuarbeiten, aber diese ganze Verantwortung ist schon etwas, was an einen zieht. Und Barack Obama, sein Vorgänger, hat es ja auch immer wieder mal gesagt und hat immer auf seine dann grau gewordenen Haare verwiesen. Man hat wirklich auch bei Barack Obama zusehen können, wie der Mann altert unter der Last dieses Amtes. Und so ist das eben bei einem über 80-jährigen Mann wie Joe Biden auch. Und letztendlich hat er es doch auch verdient, mit all diesen Meriten in den Ruhestand zu gehen.
Seit 72 war er in der Politik.
Ja, der Mann hat über 40 Jahre, über 50 Jahre insgesamt hat er Politik mitgeprägt in den USA. Und dann hat man es am Ende auch verdient. Aber die Partei wollte nicht, also sie hätte gewollt, aber sie wollten nicht den Königsmörder spielen und haben ihn gelassen. Und auch das gehört zu den Traditionen in den USA. Wenn ein amtierender Präsident sagt, ich will nochmal, dann darf er nochmal und es stellt sich keiner dagegen. Jetzt hat Kamala Harris genau davon profitiert. Sie musste nicht in einen aufreibenden Vorwahlkampf und konnte einfach zur Hälfte der Zeit, gerade noch rechtzeitig, einsteigen und mit relativ viel frischer Kraft.
Der Titel Ihres Buches, Herr Landwehr, lautet Die zerrissenen Staaten von Amerika. Sie haben uns schon erzählt, wie Sie auch ja diese Zerrissenheit bei Ihren Reisen erlebt haben. Was sind die Gründe für diese Zerrissenheit?
Naja, man muss zunächst einmal schauen, wo verläuft eigentlich diese Linie. Man findet sie zwischen Schwarz und Weiß und Arm und Reich und so. Aber die eigentliche Linie verläuft zwischen Stadt und Land. Mhm. Urbane Milieus und eher ländliche Milieus. Und wenn man mal sich die vergangenen Jahre anschaut, dann hat gerade dieses ländliche Milieu, die Menschen dort, eine wirkliche Abstiegserfahrung gemacht. Das ist schon etwas, was mehrere Jahrzehnte läuft mit dem Beginn der Globalisierung. Das Leben auf dem Land früher war eigentlich ganz angenehm. Selbst wenn man keinen Hochschulabschluss hatte, viele hatten dort keinen Hochschulabschluss, sondern sind nach der Highschool arbeiten gegangen. Aber es gab Fabriken, es gab überall gute Arbeit.
Also man konnte von seiner Arbeit leben.
Man konnte von seiner Arbeit leben und auch dieses typisch amerikanische, sprichwörtliche Nachbarschaftsgefühl und auch in der kleinen Community gehören alle zusammen. Das hat alles funktioniert. Aber mit der Globalisierung ist eine Fabrik nach der anderen weg. Und das ist bis hin zu Levi's Jeans, ja. Eines Tages macht die letzte Näherei von Levi's in den USA zugemacht und geht nach Bangladesch, ja.
Mehr Amerika geht ja eigentlich nicht,
ne? Nee, mehr Amerika geht nicht, aber deswegen hatte das so was Symbolisches. Aber das, was passierte, war, dass all die Menschen, die jetzt nicht in den Verwaltungen von großen Versicherungen, Banken oder so mit einem Hochschulabschluss arbeiten konnten, die verloren nach und nach ihre Jobs. Und übrig blieb dann Service, Restaurants und all diese Dinge, wo man wenig Geld verdient.
Auch keine sicheren Jobs dann immer.
Auch keine sicheren Jobs, aber auch dieser Stolz in das, was man in Amerika geschaffen hat, das ging nach und nach weg. Und der große Knick kam dann 2007, 2008 mit der Immobilienkrise und der anschließenden Rezession, die große Rezession in den USA. Und da haben viele zuerst ihr Haus verloren und dann ihren Job und ihre Jobs auch nicht wieder zurückbekommen, nicht die, die sie hatten. Sie haben wieder Jobs, aber die verdienen sehr viel weniger. Und diese Abstiegserfahrung, wir sind nicht mehr so wichtig. Das war der eine Teil. Und der andere ist so eine psychologische Abstiegserfahrung. Alles schaut auf die Städte. Alles schaut auf das, was in Los Angeles, in Miami, in New York, in Washington, in Seattle passiert. Bei Apple, bei Microsoft, bei Starbucks und bei all diesen großen Firmen. Und da passiert was Progressives in diesen Städten und man denkt neu. Aber auf dem Land denkt man traditionell und die Religion spielt weiter eine große Rolle und die Vorstellung eines traditionellen Amerikas. Und dann wird man beleidigt, sagen die Menschen. Ich habe noch Freunde, die da auf dem Land leben, die sagen, schau doch mal, wir werden Hillbillies, Hinterwäldler genannt. Und schau, was in den Medien passiert. Niemand schaut auf uns. Du siehst jeden Tag eine Reportage über diese Minderheit und jene Minderheit. Das, was immer gegolten hat, dass ein Mann ein Mann ist eine Frau und eine Familie ist eine Familie, das gilt plötzlich alles nicht mehr, ist uns aber wichtig. Und dafür werden wir jetzt Rassisten genannt. Und alle sind gegen uns. Die Politik in Washington, in den großen Städten, die Medien sind gegen uns, die Wirtschaft ist gegen uns, wir sind allein gelassen.
Also dann braucht man Hilfe. Ne? Dann braucht man Hilfe. Also ich höre raus, da ist eine große Angst bei den Menschen, bei vielen Amerikanern da. Welche Rolle spielt denn auch die zunehmende Trennung dann auch vielleicht zwischen Reich und Arm? Eine Bekannte von mir, die häufig in den USA auch war und da auch eine Zeit lang gearbeitet hat, die hat erzählt, als sie zuletzt da war, ist ihr das unheimlich stark aufgefallen, dass diese Schere offenbar immer weiter auseinandergeht. Wie haben Sie das erlebt?
Die geht immer weiter auseinander, ganz objektiv. Man kann das sehen. Sagen wir mal so, auf dem Land lebt es sich dann immer noch besser mit weniger Geld als in der Stadt. Also dieses nicht mehr von seinem Einkommen leben können, ist eine Erfahrung, die macht man überall. Aber in der Stadt vor allen Dingen wegen hoher Mieten, das ist ganz oft so, genauso wie bei uns auch, hohe Mieten, hohe Lebenshaltungskosten. Selbst Leute, die Computertechniker sind im Silicon Valley, schlafen in ihren Autos, weil sie sich diese teuren Wohnungen nicht mehr leisten können. Aber wir haben eben kurz gesprochen von der großen Weltwirtschaftskrise 2008. Da haben die Menschen genau diese Erfahrung gemacht. Wer Geld hatte, hat unglaublich viel dazu verdient über die Aktienmärkte. Die sind ja geradezu explodiert. Wer aber kein Kapital hatte, um dort zu investieren, wer von seiner Hände Arbeit leben musste, der hatte immer weniger. Und wenn man jetzt mal 10 Jahre dazwischen nimmt, dann sind die einen unglaublich reich geworden und die anderen haben sehr viel weniger in der Tasche. Und dann kam noch die Pandemie dazu, die hat das Ganze ja nochmal aufgerüttelt. Also diese Angst, diese Abstiegsangst, diese Angst, die gerade das erarbeitete Mittelstandsdasein jetzt wieder zu verlieren, dass die Kinder weniger verdienen als man selbst. Und inzwischen ist es so, dass mehr als 60% der Kinder verdienen weniger als ihre Eltern. Das hat es früher nicht gegeben.
Also dieses Versprechen des amerikanischen Traums funktioniert nicht mehr.
Das ist es. Mhm. Dieses Versprechen des amerikanischen Traums ist geplatzt für einen ganz, ganz großen Teil dieser Menschen. Und sie fühlen sich nicht mehr repräsentiert von der Politik, auch nicht von den Medien.
Sie schreiben ja auch, der Traum ist zum Albtraum geworden. Amerika.
Für viele.
Für viele.
Ja, also ich meine, das sind Dinge, die wir uns oft gar nicht vorstellen können. Also für uns ist es das Selbstverständlichste der Welt, dass wir zum Arzt gehen, legen unsere Gesundheitskarte dahin und dann werden wir behandelt. Und das kann mal ein paar Wochen dauern, dass man einen Termin für einen MRT bekommt oder so. Aber ansonsten werden wir behandelt. Selbst in der letzten Phase des Lebens, wenn es plötzlich ganz, ganz teuer wird, fragt keiner danach. Das ist in den USA nicht so. Jede Krankheit kann bedeuten, dass meine Familie arm wird, je nachdem, wie ich versichert bin. Es kostet immer Geld. Es ist immer teuer. Schulausbildung. Kann ich es mir leisten, meine Kinder zu einer guten Schule zu schicken? Kann ich sie auf eine Universität schicken? Das kostet Zehntausende an Dollar. Dann die Frage, was ist mit meiner Altersversorgung? Das ist eine Frage, die sich alle stellen. Wobei, da muss man sagen, da sind die Amerikaner einen Schritt weiter als wir. Die haben eine Rente ungefähr in der gleichen Höhe wie Menschen hier. Aber sie haben gelernt, dass man was dazu verdienen muss und was sparen muss, damit man im Alter auch seinen Lebensstandard erhalten kann. Aber darüber machen sie sich große Sorgen. Und wenn man dann auch, das schildere ich auch in dem Buch ganz eindrücklich, wenn man mal sich das Leben von Afroamerikanern anschaut, das ganze Thema Gewalt und Ähnliches, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Junge, ein afroamerikanischer Junge, der heute geboren wird, dass der bis zum 30. Lebensjahr entweder im Gefängnis war oder tot ist, ist 30%.
Wahnsinn, ja.
Ja, und da muss man sich vorstellen, was bedeutet das für eine Familie? Immer diese Angst. in alle möglichen Richtungen. Und das beschäftigt die Menschen. Man sitzt abends am Tisch zusammen, wenn beim Abendessen, und man redet darüber, schaffen wir dies, schaffen wir das, wie machen wir das, wo geben wir das Geld hin und so. Natürlich verdienen die meisten Menschen ausreichend, um zu leben, aber die Angst davor, das zu verlieren, durch eine Katastrophe, die einen trifft, die ist immer da.
Wir haben über die Ängste der Menschen in den USA gesprochen, zum Beispiel die Angst davor, krank zu werden und dann auch die Kosten für den Arzt und die Behandlung nicht zahlen zu können. Wie erklärt sich das dann trotzdem, dass viele sich ja gegen eine Krankenversicherung stellen, was ja ein großes Thema für Obama auch damals war?
Ja, also wenn man mal die Geschichte der USA anschaut, dann haben immer wieder Präsidenten versucht, so etwas wie eine staatliche Krankenversicherung einzuführen, und grundsätzlich sind sie alle gescheitert. Ja. Bei Bill Clinton ist so ein bisschen was da gekommen, und bei Obama, dieses Obamacare, wie das heute heißt, das hat schon einigen Menschen, die überhaupt keine Versicherungen hatten, ein bisschen weitergeholfen. Aber nichts im Vergleich zu dem, wie wir es einfach gewohnt sind. Die Abneigung dagegen, selbst bei denen, die wirklich davon profitieren würden, hat etwas zu tun mit dem amerikanischen Verständnis, was der Staat soll und was er nicht soll. Und die Erfahrung in der amerikanischen Geschichte, die ja eine ganz junge ist, ist eine, dass wenn sich der Staat einmischt, es meistens schief geht. Denn man muss sich, das gilt für ganz viele Dinge, immer wieder klar machen, dass Menschen, die aus Europa kamen im 16., 17. Jahrhundert, dass die kamen aus einer Welt, in der es ein Staatsmonopol für ganz viele Dinge gab. Es gab aber auch eine Infrastruktur und eine Polizei, ein Militär, es gab Krankenversorgung und all solche Dinge schon. Aber dort war jeder auf sich selbst angewiesen und musste sich um sich selbst kümmern. Das heißt, die Lebensversicherung und Krankenversicherung und überhaupt Versicherung war der Nachbar. Man tauscht sich untereinander aus, man hilft sich gegenseitig. Nach dem, nur als kleine Anekdote eingeschoben, nach dem 11. September 2001 war ich in Montana, und dann habe ich die Leute gefragt, also wie ist das jetzt, Krieg gegen Terror, das ist 3000 Kilometer entfernt in Washington und New York, berührt euch das? Und dann sagen die, ja natürlich, weil wir mögen die zwar eigentlich nicht, aber an so einem Tag sind wir alle Nachbarn. Und wenn dein Nachbar krank ist, dann bringst du seine Ernte rein. Und wenn du krank bist, dann bringt dein Nachbar deine Ernte rein.
Also wenn es schwierig wird, stand man immer zusammen.
So, aber man will das nicht an den Staat delegieren, weil das immer die Sorge, dass der Staat dann die Kontrolle über einen hat. Und diese Unabhängigkeit, diese Freiheit von staatlicher Gängelung, das ist etwas, was ganz, ganz tief drin sitzt in der amerikanischen Geschichte und dann in dieser amerikanischen DNA.
Also ist auch das, was die Amerikaner auszeichnet. Also dieses Gefühl, Freiheit, und ich sorge für mich selbst.
Ja, das ist vielen ganz wichtig. Mhm. Sie sagen, und das hat auch was mit der Religion und der religiösen Tradition zu tun, zu sagen, wenn mein Nachbar Hilfe braucht, dann helfe ich auch. Aber ich will nicht, dass mir mein Geld genommen wird, damit der Staat es umverteilt an jemand anderen. Das wollen wir nicht. Mhm. Weder in der Krankenversicherung, noch in der Sozialversorgung, noch in der Arbeitslosenversicherung. Das wollen wir nicht, sondern das ist die Verantwortung des Einzelnen. Und jetzt haben wir aber ein Thema, und das ist, da kommt wieder Stadt gegen Land rein. Was ich gesagt habe, ist diese traditionelle Vorstellung. In den Städten ändert sich das. Da sind viele Menschen, die kommen von außen. Heute, die sind erst in den letzten 10, 20, 30 Jahren zugewandert. Kommen aus Gesellschaften, in denen der Staat eine große Rolle spielt und auch Sozialfürsorge eine große Rolle spielt, das soziale Netz eine große Rolle spielt. Und die erwarten das plötzlich, und die Politik kümmert sich um diese Menschen und geht auf die zu und sagt, ich verspreche dir, das zu machen. Was wiederum die anderen dann abstößt. Und in den Städten hat man natürlich auch eine staatliche Infrastruktur. Da kann man darauf bauen, was man auf dem Land nicht hat. Aber auch dieses Denken fördert nochmal das Auseinanderdriften der amerikanischen Gesellschaft.
Sie beschreiben das auch. Es ist eine Diskussion entstanden, wer überhaupt Amerikaner ist und was es auch heißt, Amerikaner zu
sein. Ja, und wer darf das definieren? Mhm. Ja, dürfen das diejenigen in den Städten, in den Universitäten, die jetzt darüber nachdenken, was bedeutet Identität, was bedeutet Gender, was bedeutet das? Darf es so etwas geben wie gleichgeschlechtliche Ehe? Ist das Geschlecht etwas, was bei der Geburt festgelegt wird, oder ist es etwas, was sich im Laufe eines Lebens ändern kann? Das geht ja ganz tief in die Identität hinein und in die Wertewelt hinein. Das zieht sich dann weiter beim Thema Waffen, beim Thema Abtreibung. Was ist Abtreibung? Ist es eine Möglichkeit der Frau, über sich selbst und ihren Körper zu bestimmen? und über ihr Leben oder ist das Mord? Was ist die Rolle von Religion? All diese Dinge spielen eine Rolle bei der Frage, was heißt es, Amerikaner zu sein? Welcher Wertesatz ist entscheidend für uns? Und bei der Frage, haben wir überhaupt noch etwas Gemeinsames? Oder hat jede Identität ihre eigenen Werte und lebt die und hat sie auch geschützt? Oder aber gehört es dazu, wenn man Amerikaner ist, dass sich am Ende alle bei aller Verschiedenheit auf einen gemeinsamen Wertekodex verständigen und nach dem leben? Aber letztlich sind das Fragen, die wir uns auch stellen.
Die Frage ist aber, wie kann man diese Risse, die ja in den USA sehr enorm sind, überwinden und ja diese Risse auch wieder schließen?
Ja, im Augenblick schließt sie keiner, sondern im Augenblick haben wir ja eine Situation, in der die Politik genau daran arbeitet, auf der einen oder auf der anderen Seite, es für ihre eigenen Zwecke nutzt. Mhm. Barack Obama hat mal gesagt, und jetzt kommen wir auf Donald Trump, ja, der hat mal gesagt, Donald Trump ist nicht die Ursache unserer Probleme. Donald Trump ist das Symptom. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man ja nach dem Symptom mal schauen. Und dann muss man sich fragen, wer sind denn diese 74 Millionen Menschen, die ihn beim letzten Mal gewählt haben? Mhm. Da kann man nicht einfach sagen, alle verrückt. Man kann auch nicht sagen, das verbieten wir mal. Sondern muss man mal fragen, was beschäftigt diese Menschen? Über einiges haben wir schon gesprochen, diese Angst vor Abstieg und das. Aber da geht es eben auch um diese Identität. Wer bin ich als Amerikaner? Und Donald Trump verspricht ihnen, dass sie weiterhin die amerikanische Elite sind. Dass sie weiterhin, so wie es letztlich über Jahrhunderte waren, Benchmark, also der Maßstab dafür, was es heißt, Amerikaner zu sein. Und wenn jemand von außen kommt, dann wird er so wie sie. Und heute ist das anders. In den Städten wird anders gedacht, es sind andere Identitätspolitik und Globalisierung. Alles das machen die Menschen auf dem Land verantwortlich für ihr Leiden. Und Donald Trump verspricht ihnen, dass sie weiter der Maßstab sind und dass er zurückgeht zu einem nationalen Denken. Weg von der Globalisierung. Wir wollen wieder wir sein.
America first. Dann eben erklärt es auch, warum die Leute ihn oder viele offenbar bereit sind, ihn nochmal zu wählen, trotz der Skandale und Lügengeschichten.
Absolut. Ja. Also 2/3 der Republikaner, das weiß man aus den Umfragen, stehen voll und ganz hinter ihm. Über die müssen wir gar nicht mehr reden. Dann gibt es da eine ganze Menge, die sind, sagen wir mal, nicht so richtig zufrieden, vor allem mit seinem Stil und diesem Wertewelt, aber sie werden ihn trotzdem wählen, weil sie auf gar keinen Fall dieses Staatsverständnis der Demokraten wollen, weil sie die Identitätspolitik der Demokraten nicht wollen. Sie wollen nicht den Sozialstaat, sie wollen nicht, dass sich der Staat überall einmischt und umverteilt. Deshalb werden sie Donald Trump wählen. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, die ist so unentschieden und die wird dafür sorgen. Und selbst diejenigen, die eigentlich voll und ganz gegen ihn sein müssten, wegen seiner Art. Also Religiöse beispielsweise. Er hat ja eine ganz, ganz starke Zustimmung unter den politisch-religiösen, den evangelikalen Christen beispielsweise, den radikalen Protestanten, die stehen alle auf seiner Seite. Ich war jetzt auch bei den Recherchen mal in der Kirche und bei einer Bibelschule. Vor dem Gottesdienst gibt es immer noch eine Stunde Bibelschule mit Kaffee und Kuchen und so. Und dann habe ich die Leute auch gefragt, sag mal, seine Moralvorstellungen passen doch nicht zu euren Moralvorstellungen. Und dann sagen die, nee, natürlich nicht. Aber wir wählen ja jetzt nicht unseren Pfarrer, sondern wir wählen den amerikanischen Präsidenten und wir wählen denjenigen, der sich für unsere Interessen einsetzt, der dafür sorgt, dass unsere Interessen auch die Interessen des Staates sind. Und dann sagen sie, du musst nur mal in die Bibel schauen. Buch der Könige. Ne?
Sie haben ihn ja häufig auch auf Wahlkampfveranstaltungen erlebt, Trump. Und Sie beschreiben das auch. Wie haben Sie das da erlebt? Also als eine große Show und wirklich großes Kino. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist großes Kino. Also es fängt schon damit an, dass man stundenlang vorher da sein muss. Und dann stehen da 5.000, 8.000 Leute draußen. Und bis sie dann reinkommen, die haben alle so eine MAGA-Kappe, steht drauf, Make America Great Again. Und dann erzählen die einem auch mit Tränen in den Augen, dass sie jetzt 300 Kilometer gefahren sind, um ihn zu sehen. Und dann frage ich Leute natürlich auch, warum sie ihn wählen und was so fasziniert. Und dann sagen die, weißt du, das ist der Mann, der uns unsere Ehre zurückgegeben hat.
Also diese verletzte Landbevölkerung oder besorgte Landbevölkerung.
Das ist, der hat uns unser Selbstwertgefühl, das ist das, was sie dann sagen, dieses Gefühl, wir gelten noch was. Wir sind nicht für alle die Hillbillies, die Hinterwäldler, sondern er bleibt dabei und schützt uns. Er ist dieser Schutzpatron. Das ist so das ganz Wichtige. Und dann die Show, wenn man so will, also sein Wahlkampfauftritt selbst, das ist so eine Mischung aus Streicheln der Seele, Schimpfen auf die anderen. Es ist Show, es ist aber vor allen Dingen, er spricht wie die Menschen. Also er spricht eine sehr, sehr einfache Sprache.
Also er gendert zum Beispiel nicht.
Er gendert niemals, also das nicht, sondern er spricht in Hauptsätzen. Mhm. Ja? Und man denkt immer, das ist doch nur so ein Mäandern, das geht doch alles wild durcheinander. Aber es gibt da genau Untersuchungen darüber, das ist Rhetorik vom Feinsten, wo verschiedenste Elemente immer wieder mal zusammenkommen. Damit nimmt er die Menschen mit. Aber vor allen Dingen ist es diese Sprache, dass er spricht wie die Menschen, dass sie ihn verstehen. Da sind keine Substantivierungen drin. Und dann sagt er ihnen auch, wisst ihr, eines dürft ihr nicht machen. Ihr dürft niemals politisch korrekt sein. Auch nicht politisch korrekt sprechen. Denn wenn ihr das tut, dann üben sie Macht über euch aus. Und dann nennt er Beispiele. Er sagt, die sagen jetzt immer nicht illegale Einwanderer, sondern sie sagen Menschen ohne Ausweis. Nein, es sind illegale Einwanderer. Und dann muss man die Dinge beim Namen nennen und nicht mit so Euphemismen. Und dann nennt er Mexikaner einen Verbrecher und dann schimpft er auf andere Politiker. Und das öffnet richtig ein Ventil. Man merkt das, wie das die Leute befreit. Weil sie empfinden Gendern und all diese Dinge häufig, das ist ja in den USA ein bisschen anders, weil es diese Fälle nicht gibt, aber diese Form von politisch korrektem Sprechen empfinden sie eben als Meinungsterror, als Diktatur, Meinungsdiktatur. Und dann kommt dieser Donald Trump und sagt, ihr dürft das anders machen, damit sie keine Macht über euch haben.
Lässt sich dadurch auch erklären, dass er ihnen das Gefühl gibt, sie zu verstehen, dass Leute ihn wählen, die eigentlich nur Nachteile durch ihn haben?
Ja, das ist das. Ich glaube, Sie verstehen das da ganz richtig. Das ist, die Menschen haben das Gefühl, da ist einer, der steht für uns ein, auch wenn er ein ganz anderer ist. Der ist, ich meine, das ist der Milliardär aus New York. Der hat mit irgendwie Louisville, Kentucky nicht viel zu tun. Aber sie haben das Gefühl, dass er für sie einsteht. Und dass er sie repräsentiert, dass er ihre Stimme ist. Das ist so wie bei Revolutionären in der Geschichte. Die Führer der Revolution hatten ganz häufig nichts mit den Menschen zu tun, aber sie waren die Stimme der Menschen. Und so ist es auch bei ihm. Man fühlt sich durch ihn repräsentiert und vor allen Dingen effektiv vertreten. Er haut denen in Washington auf die Finger. Er tritt ihnen auf die Füße und das freut sie.
Sie haben sich auf Ihrer Reise durch die USA auch auf die Suche nach alten Mythen gemacht, unter anderem auch nach dem Mythos der Cowboys. Was ist davon übrig geblieben und wie prägt er auch teilweise noch das Land?
Ja, der Cowboy ist tatsächlich noch so ein Mythos und man sieht das bis in die Politik hinein. Also wenn jetzt Politiker mal ein bisschen volkstümlich wirken wollen, aber auch präsentieren wollen, dass sie anpacken, dann setzen sie sich einen Cowboy-Hut auf. Und wenn man so in den Westen fährt, nach Wyoming beispielsweise, dort wo Buffalo Bill gelebt hat, dann geht man über die Straße und da tragen alle diese Jeans und diesen Hut und dieses Hemd und diese Gürtel mit den großen Schnallen. Und die kann man dann da auch kaufen. Also man verkleidet sich letztendlich, um sich ein Stück anzupassen an diese Vorstellung von Freiheit und dem edlen Mann. Der Cowboy ist der edle Mann und der für Gerechtigkeit kämpft. Alles das gehört dazu.
Aber als so ein Ideal dann offenbar.
Das ist so ein Ideal und das Ideal repräsentiert letztendlich diese Frontier. Also immer die Grenze zwischen der Zivilisation im Osten und der Wildnis im Westen, die immer weiter nach Westen verschoben wurde.
Also die Entdecker, die sich auf
letztlich die Entdecker. Mhm. Und es waren ja ganz viele auch, die dann auch dieser Trek nach Westen ist ja auch einer dieser Mythen mit dem Planwagen und dem Scout vorneweg und alles das. Man suchte nach dieser Freiheit, nach dieser Ungebundenheit, denn im Osten entwickelte sich das, was man aus Europa letztendlich auch konnte. Aus der Einheit von Eigentum und Arbeit, nämlich Land, wurde Kapitalismus. Fabriken und so weiter. Das brachte Wohlstand, aber eben auch Abhängigkeiten. Und an der Frontier war das Leben hart, aber man hatte das Gefühl von Freiheit. Und das Leben der Cowboys repräsentiert das. Das Leben der Cowboys war furchtbar. Aber Hollywood hat aus diesem Cowboy
Helden gemacht.
Und er hat sie auch ariisiert. Ja? Also die wahren Cowboys waren Mexikaner und Afroamerikaner, die allermeisten. Im Hollywood-Kino sind das hochgewachsene, schlanke Männer, weiße Männer, die dann zu Helden werden. Die dann auch in ihren Riten den Umgang mit Waffen bestimmen. Das haben wir doch alle als Kinder, haben wir genau gewusst, wann darfst du die Pistole ziehen und wann darfst du einen erschießen und wann nicht. Die Legitimation von Gewalt zur Konfliktlösung, alles das kommt daraus. Aber es ist eben vor allen Dingen diese Vorstellung von Freiheit, die da immer noch mitspielt und die man selber ein kleines bisschen erleben will und kann, wenn man dann da hingeht.
Sie waren ja auch in Wyoming gewesen bei einem Rodeo, wo man dann eben auch diese Cowboys noch trifft.
Das ist ein hartes Leben. Also die Rodeo-Cowboys, vor allen Dingen die nicht Profis sind, sondern da rein wollen, die fallen dann vom Pferd und verdienen nichts und sind wirklich arme Schlucker teilweise, verletzen sich. Und der eine oder andere schafft's dann. Aber die alle leben dann auch irgendwo diesen Traum, der dann aber gelegentlich dann auch zum Albtraum wird, ne?
Sie haben die Waffen angesprochen. Wenn man aus Deutschland auf die USA blickt, das ist ein Thema, was wir nicht verstehen. Warum die Waffen für die USA so wichtig sind und warum es für einige oder viele Amerikaner so wichtig ist, eine Waffe zu besitzen.
Für viele. Also 320 Millionen Amerikaner gibt's und die haben gemeint zusammen 400 Millionen Feuerwaffen zu Hause, private. Diese Waffe, da gibt's genau Untersuchungen drüber. Und etwas mehr, also ungefähr die Hälfte der Amerikaner hat Waffen. Und das ist je nach Stadt und Land ein bisschen unterschiedlich, wie viel das sind. Aber die Hälfte der Besitzer sagt, das ist für mich mehr als ein Werkzeug, sondern das ist ein Teil von mir. Also die Waffe ist ein Teil der Identität. Sagen wir mal so. Ein bisschen kann man das vergleichen mit der Bedeutung des Autos für Menschen in Deutschland. Also, in anderen Ländern kann man nicht nachvollziehen, dass man in Deutschland die Verteidigung der bürgerlichen Freiheit mit 130 auf der Autobahn umkämpft. Und das können Amerikaner nicht verstehen, das können andere nicht verstehen. Ne? Und genauso irrational ist das mit für uns, was die Amerikaner mit ihren Waffen haben. Aber die Waffe gehört eben zur Entwicklung Amerikas. Es fängt schon an mit den frühen Einwanderern, die Siedler. Ja, wer was essen wollte, musste es sich schießen. Wer keine Waffe hatte, verhungerte. Oder wurde Verbrechensopfer oder kam bei Indianerangriffen ums Leben, wie auch immer. Das ist auch ein ganz wichtiges Moment. Die allermeisten Besitzer von Waffen oder die Gruppe mit den meisten Waffen sind evangelikale Christen. Für die der Waffenbesitz etwas Religiöses ist. Und das hat auch was damit zu tun, dass sie im 17. Jahrhundert aus England und Frankreich und Deutschland und Holland nach Amerika kamen, weil sie in ihren Heimatländern verfolgt wurden. Sie wurden getötet, gefoltert wegen ihres Glaubens. Und dann kamen sie nach Amerika und wollten ihre Glaubensgemeinschaften aufbauen. Und die haben sich eins geschworen, nie wieder wird eine Regierung uns und wegen unseres Glaubens verfolgen. Und dafür müssen wir bewaffnet sein, damit wir im Notfall die Regierung bekämpfen
können. All diese Gefahren bestehen ja nicht mehr. Ich muss, wenn ich in den USA heute lebe, mir mein Essen nicht mehr schießen. Die Gefahr, dass ich Opfer eines Verbrechens werde, ist natürlich groß. Aber klar, ein Stück weit auch, weil jeder eine Waffe oder viele eine Waffe tragen. Aber eigentlich müsste man es doch nicht tragen. Wie haben Sie das erlebt? Also ich weiß, ich war vor 3 Jahren in Israel und da trugen damals auch schon viele Menschen in der Öffentlichkeit eine Waffe. Und ich fand das ganz irritierend. In Washington wird Ihnen das wahrscheinlich nicht begegnet sein, aber dann in anderen
Ländern. Naja, in Washington sind die Gesetze einigermaßen ziemlich streng. Aber natürlich haben da viele Waffen und die Zahl der Morde in Washington ist, glaube ich, jetzt bei 250 im Jahr ungefähr, durch Waffengewalt. Und wenn man dann aufs Land kommt, dann tragen die Menschen auch eine Waffe.
Selbst ganz offen wahrscheinlich.
Je nach Bundesstaat ist das eine erlaubt oder nicht. Aber wir denken von der Stadt her. Da ist eine Polizei. Wenn Sie nach West Virginia gehen, ist nicht weit von Washington. Da fährt man 2 Stunden, ist man in West Virginia. Da sagen die Menschen, you know, when seconds count, is the police minutes away. Wenn Sekunden zählen, dann ist die Polizei Minuten entfernt. Da ist es einsam. Da sieht man seinen Nachbarn nicht mehr. Und da glaubt man, sich selber verteidigen zu müssen. Und darum geht's letztendlich auch. Da muss sich niemand wirklich selbst verteidigen. Aber das steckt so tief
das
drin.
Gefühl.
Und dann gibt es auch sowas wie einen Initiationsritus. Jungen gehen mit 13, Mädchen mit 17 das erste Mal schießen. Mit dem Vater oder dem Großvater, manchmal mit der Mutter, aber meistens mit einem der beiden Männer. Und dann erbt man die Pistole vom Großvater. Und dann wird diese Tradition weitergegeben in der Familie. Und das gibt man nicht mehr ab. Man ist ein Teil davon. Damit wird man mit dem Besitz dieser Waffe, wenn ich das erste Mal geschossen habe, werde ich ein Teil dieser großen amerikanischen Tradition der Westwanderung, der Eroberung des Landes, überhaupt des Aufbaus dieses großen und größten Landes und wichtigsten Landes der Welt. Das steckt tief drin. Und mit der Waffe gebe ich das ab.
Aber aus unserer Sicht, oder ich sag mal auch aus meiner Sicht, fühlt man sich nicht unbedingt sicherer, wenn man aus Deutschland da drauf flügt. Wie ging es Ihnen damit, Herr Landwehr?
Auch mal, man gewöhnt sich dran. Also ja, also das ist, ich sag mal, die Gefahr bei einer Polizeikontrolle, ein Problem zu bekommen und ums Leben zu kommen, ist irgendwie gefühlt größer. De facto ist es natürlich wahr, dass solche Amokläufe, wie wir sie immer wieder, wirklich jeden Tag, wir berichten gar nicht drüber, das ist ja so zynisch, wie das ist, aber erst ab 5 Toten wird es zur Meldung. Ja. Natürlich kann das nur stattfinden, weil es so viele Waffen gibt. Und dieses AR-15, dafür gibt es keine praktische Bedeutung, außer für Amokläufe. Und trotzdem ist es die beliebteste Waffe in den USA. Weil man sie dann hat. So, ich habe mich da nie unsicher gefühlt. Es gibt Stadtteile von Washington, wo man nicht hingeht, weil es da gefährlich ist. So hat jede Großstadt diese Stadtteile, wo man nicht hingeht. Aber ansonsten, nee, durch die Waffe an sich habe ich mich nie bedroht oder gefährdet gefühlt.
Wenn wir nochmal auf die Verunsicherung kommen bei den Menschen, die so groß ist, die geht ja teilweise so weit, dass auch einzelne Gruppen Gewalt als Mittel nicht mehr ausschließen, was wir ja auch erlebt haben bei dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Sie waren damals als Reporter vor Ort. Wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja auch mit den Leuten gesprochen. Was haben die Ihnen gesagt?
Die Menschen haben gesagt, da drin findet ein Putsch statt. Und wir müssen deshalb da rein. Wir müssen deshalb hier sein. Und was die meinten, war nicht, was wir beide meinen, nämlich, dass Donald Trump und seine Leute dort versuchten, einen Putsch durchzuführen, indem sie nämlich Joe Biden als Präsidenten verhinderten, sondern sie meinten es genau umgekehrt, dass die Demokraten dort versuchen, die staatlichen Institutionen zu kapern, das FBI, das Justizministerium und so weiter, um sie als Republikaner und ihren Präsidenten Donald Trump politisch mundtot zu machen, die Macht an sich zu reißen. Über den, wenn sie es schon politisch nicht können, über die Justiz. Und dann haben sie gesagt, da müssen wir was dagegen tun, weil hier ist unsere Demokratie in Gefahr. Hier ist unsere Freiheit in Gefahr. Und zur Not, das haben die Leute wörtlich ins Mikrofon gesagt, und wenn es heute Blutvergießen gibt, so be it. Es muss vielleicht heute sein. Das heißt, es ist eine andere Wahrheit als die, die wir kennen und mit der wir leben. Und wenn Sie die Leute heute fragen, das FBI hat da ganze Arbeit geleistet, so 1000 Verfahren laufen, 600 sind wohl schon abgeschlossen, manche haben eine Geldstrafe bekommen, die da ins Kapitol gegangen sind, und manche gehen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Und das ist diesen Menschen der Beweis, dass genau das passiert ist, dass hier die Macht eine der Demokraten dafür gesorgt hat, dass die Justiz sich gegen die Republikaner wendet. Und dann sagen die, da gibt es einen Moment, da muss man die Waffe rausholen und muss man dagegen kämpfen. Das ist auch denn ein Selbstverständnis von sehr vielen Amerikanern, nicht allen. Also bei den Demokraten weiß man, sind es so ungefähr 20%, aber bei den Republikanern ein paar mehr, nicht die Mehrheit, die sagen, jeder Mensch muss das Recht haben, zur Not mit Waffengewalt die Regierung zu stürzen, wenn sie Demokratie und Freiheit zerstört.
Das zeigt auch eben die Zerrissenheit und den unterschiedlichen Blick dann eben auch auf die Politik. Aber wie haben Sie das erlebt auch an diesem Tag? Ja, was hat das auch mit Ihnen gemacht, diese Eindrücke, die Sie da gesammelt haben?
Das war schon ein besonderer Tag, muss man sagen. Und am Anfang, ich bin dahin, als ich gesehen habe, dass die Leute da, ich war zu Hause und habe, sieht man am Fernseher, ne, mich gleich hin, und das war nicht so weit, konnte man mit dem Fahrrad hinfahren im Kapitol. Und das war so eine ganz besondere Stimmung. Also so, es war wahnsinnig aufgebracht, aber auch mit ganz viel Stolz. Das war das Überraschende eigentlich. Weil Leute sagen, ja, ich bin heute am richtigen Platz. Ich bin heute, das haben ja auch einige gesagt, ich bin heute hier und in der Tradition von 1776. Damals haben sie eine Revolution gegen die Engländer gemacht, und wir machen heute die Revolution gegen diese Demokraten. Es geht immer um Freiheit. Und ein Teil dieser Tradition zu sein, das hat den Menschen dann auch stolz gemacht. Und dann kamen die Leute raus aus dem Kapitol und teilweise wirklich bewaffnet mit Helm und mit schusssicheren Westen.
Ringsicken doch auch, oder?
Ja, also zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so, aber ich habe das natürlich erlebt bei den Kollegen des Fernsehens, die sind natürlich immer viel auffälliger.
Klar.
Und da ist eine Menge passiert. Dann sind einige auch verprügelt worden, jetzt keine von meinen Kollegen, aber die sind echt bedroht worden und teilweise ist Equipment kaputt gemacht worden. Und da kommt dann der große Vorteil des Radioreporters. Man kommt mit einem kleinen Mikro in der Hand, geht auf die Leute zu und fragt was. Und ganz ehrlich, die Leute sind wahnsinnig nett. Und sie wollen reden. Sie sind voll mit Gefühlen. Und wenn dann so ein Mikrofon da ist, dann fangen sie an zu reden und sagen, wie sehr sie sich bedroht fühlen und wie sehr sie ihr eigenes Land und ihre Heimat vor dem Untergang sehen und wie wichtig ihnen das ist. Und keiner, wirklich keiner hat mich da bedroht. Es kommt ja immer darauf an, wie geht man auf die Menschen zu, wie redet man miteinander. Und so eine Kamera auf der Schulter verändert immer alles. Aber wenn man einfach so angezogen wie alle anderen auch dort ist, dann ist das nicht schlimm.
Aber wahrscheinlich hätten Sie das auch nicht für möglich gehalten,
wie viele Unternehmen. Nein, das nicht. Also ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Wir wussten ja, dass es eine große Demonstration gibt. Und die war ja vorher vor dem Weißen Haus und dann sind sie zum Kapitol gezogen. Aber dass das möglich sein würde, damit habe ich nicht gerechnet.
Viele von uns, Herr Landwehr, ja, haben die USA durch die Filme vielleicht kennengelernt, aus Hollywood natürlich auch die Musik in ihrer Jugend und ein Stück weit auch für das Land geschwärmt. Sie sind 1958 geboren. Wie war das bei Ihnen? Woher kommt Ihre Zuneigung und die Begeisterung für die USA?
Ich bin genauso sozialisiert mit Musik und all diesen Dingen und dann während des Studiums, so nach der Zwischenprüfung, das war 1982, habe ich gedacht, jetzt musst du da einfach mal hin, du musst es mal sehen und das mal selber erleben und habe mir nur ein Ticket gekauft nach New York und habe mich da trampend von Ost nach West durchgeschlagen und das ging damals noch, Anfang der 80er Jahre war das eigentlich eine normale Geschichte und habe auch immer geguckt, gibt's vielleicht eine Universität, wo ich studieren könnte. Ich habe damals mich sehr für Linguistik interessiert und da waren die Amerikaner sehr viel weiter. Und das hat auch geklappt. Also während des Trampens hat mich dann ein Professor einer Universität mitgenommen und wir haben uns gleich gut verstanden, weil er interessierte sich für Deutschland. Er war Spezialist für Leni Riefenstahl und damals waren die Filme in Deutschland noch verboten, die konnte man nicht sehen, aber an der Uni hatte ich sie gesehen, im Geschichtsstudium und dann haben wir uns da unterhalten können. Um es kurz zu machen, am Ende des Tages war ich beim Student und habe dann ein gutes Jahr in Florida studiert, in Pensacola.
Also verrückter Zufall, ja?
Dass
Sie gerade mitgenommen haben.
Ja, das war ein ganz verrückter Zufall und ganz, ganz großartig und letztendlich hat es mein Leben geprägt. Denn es war dann nicht Linguistik, was ich studiert habe, sondern Communication Arts, also Kommunikationsgestaltung. Medien, Radio, Fernsehen, ich habe sehr viel Fernsehen gemacht, wie Film, all diese Dinge und habe dort dann beim Uni-Fernsehen, sowas gab es in Deutschland nicht, ja, beim Uni-Fernsehen als Kameramann, als Tonmann, als Editor, als Reporter, alles da gearbeitet und das gehörte zur Ausbildung und das war einfach wunderbar. Und danach wusste ich, was ich werden will und so hat sich dieses Leben in Florida, was ja schon mal ganz schön ist, und der Golf von Mexiko war irgendwie 20 Kilometer von der Uni, konnte man mit dem Fahrrad hinfahren.
Perfekter Ort zum Studieren.
Ja, so wenn man Anfang 20 ist, ja, was Besseres gibt es irgendwie nicht. Und ganz tolle Freunde dort gefunden. Mit einem habe ich auch immer noch ganz engen Kontakt. Und dann hat mich das geprägt. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe dann mit den Erfahrungen aus den USA ein Praktikum bekommen, dann beim damaligen Südwestfunk und bin reingewachsen in diese Medien. Und habe dann aber immer geschaut, auch als ich dann gearbeitet habe als Freier und später auch als fester Redakteur und Reporter, dass ich immer wieder Geschichten aus Amerika erzählt habe. Bin immer wieder auch auf eigene Kosten hin Geschichten gemacht und sie hier dann wieder angeboten. Und so ist das nach und nach entstanden. Und dann hatte ich einfach das große Glück, dass ich zur richtigen Zeit mich beworben habe und den Job als Korrespondent bekommen habe, damals 1999. Also es hat mich schon alles sehr geprägt und dieses Land hat mich geprägt, hat mich immer fasziniert. Ich habe die Menschen gemocht. Auch in dieser Zeit, als man in George W. Bush Präsident war, da waren ja die USA hier so verrufen. Klar, man kann für oder gegen Bush gewesen sein, aber ich habe immer gedacht, als Reporter geht mich das ja nichts an. Ich berichte über das, was die machen. Und ich habe immer dieses Land geliebt und habe immer eine Sympathie für dieses Land und die Menschen gehabt. Und ich glaube, das hat sich auch gespiegelt in der Berichterstattung.
Aber was war es, was Sie an dem Land so fasziniert hat und bis heute fasziniert?
Ja, also das sind natürlich so ein paar Klischees, die tatsächlich stimmen. Das eine ist diese Kommunikationsfreude von Menschen, dieses Interesse an anderen Menschen, aber auch zu sagen, du machst, was du machst und ich mache, was ich mache und wir mischen uns da nicht rein. Live and let live. Aber auch dieses Gefühl, für sich selber verantwortlich zu sein, für sich selbst zu sorgen, nicht auf andere, auf den Staat oder so zu bauen, das war immer etwas, was mich selber fasziniert hat und was mir selber am meisten entsprochen hat. Vielleicht auch so meiner eigenen Herkunft, sich selber hocharbeitens oder so damit zu tun hat. Und das hat sich dann da gespiegelt und dieses... Ja, das, was alles unter diesem Begriff der Freiheit läuft, das ist ja eigentlich was ganz Komplexes, aber man spürt das. Und dann hatte ich natürlich immer den großen Vorteil, muss man auch sagen, amerikanische Lebensweise mit einer Absicherung aus Deutschland. Ja, ich hatte eine deutsche Krankenversicherung, eine deutsche Rentenversicherung und all diese Dinge, Privilegien, die meine amerikanischen Freunde so nicht hatten. Dann macht es das Leben noch mal leichter. Aber jeden Tag habe ich mich gefreut, da zu sein. Bin durch die Stadt gelaufen und habe mich gefreut, bin durchs Land und habe dieses faszinierende Land gesehen und habe gesagt, wie toll, das solche Landschaften zu sehen, diese Menschen zu treffen, die ja auch so unterschiedlich sind, egal, wenn man im Westen ist es was völlig anderes, als wenn man in der Mitte des Landes ist. Und diese Vielschichtigkeit, diese Diversität, die sich aber dann doch und diesem gemeinsamen Dach Amerika wiederfindet, fand ich toll. Und ich kann auch mit diesem Patriotismus was anfangen. Ich kann mit den Symbolen, unter denen die Amerikaner sich zusammenhalten.
Die Flagge, Hymne. Ne?
Flagge, Hymne. Ne? Damit kann ich was anfangen. Es hat was mit mir dann auch zu tun. Ne? Aber ich finde es immer noch erhebend, zu einem Footballspiel zu gehen. Und dann kommen die und spielen die Nationalhymne. Und alle stehen auf und wissen in diesem Moment, sie gehören alle zusammen.
Ich kann damit was anfangen. Für uns in Deutschland ist das natürlich eher unbekannt und auch fremd. Aber ich höre raus, das war dann so Ihr persönlicher, Ihr eigener amerikanischer Traum, den Sie leben durften als Korrespondent. Sie haben Ihr Buch auch Ihren verstorbenen Eltern gewidmet und schreiben vorne in dem Buch, Ihnen verdanke ich ein Leben, das einem amerikanischen Mythos entlehnt sein könnte.
Ja, dass sich jeder hocharbeiten kann. Ich bin, habe ich gesagt, aus einfachen Verhältnissen aufgewachsen, nicht arm oder so, sondern wie man halt so aufwuchs in den Ende der 50er Jahre. Und meine Eltern haben es aber möglich gemacht, dass ich zum Beispiel zum Gymnasium gegangen bin. Ich war der Erste in der Familie, das gab es vorher nicht. Und sie haben es akzeptiert, dass ich mich mit Dingen auseinandergesetzt habe, die ihnen fremd waren. Auch sie haben mich reisen lassen. Und das habe ich immer alles selbst verdient und so, das wäre nicht möglich gewesen. Aber wenn ich gesagt hätte, ich habe hier Geld verdient und ich gehe jetzt nach England, ich habe hier Geld verdient und ich reise jetzt mal nach Frankreich, dann hat mein Vater mich zur Raststätte gefahren, damit ich dahin treppen konnte. Und so, und dafür bin ich ganz dankbar, dass sie das akzeptiert haben und dass sie mir all diese Möglichkeiten, vor allen Dingen Bildung möglich gemacht haben. Und Bildung ist das A und O, damit man dann mit eigener Disziplin und mit eigenem Ehrgeiz die Dinge schafft. Und das ist etwas sehr, sehr Amerikanisches. Und das ist auch etwas, was Amerikaner sehr würdigen. Sie lieben es, wenn jemand Erfolg hat. Sie sind nicht neidisch auf den Erfolg der anderen.
Was man ja vielen in Deutschland immer unterstellt.
Das ist das, was man Deutschland unterstellt und was es auch gibt. Aber in Deutschland tendiert man inzwischen dazu, das Mittelmaß zum Maßstab zu machen und wirklichen Erfolg, das Allerbeste, eher skeptisch anzuschauen, mit so ein bisschen spitzen Fingern. Und das bei Amerikanern nicht so. Sie mögen es und sie würdigen es, wenn jemand fällt und wieder aufsteht. Sie mögen es und lieben es, wenn jemand Erfolg hat. Und niemand sagt, das darfst du nicht und jetzt musst du das abgeben. So, und das entspricht mir und dass ich vielleicht so bin, habe ich ja nicht gewusst, aber meine Eltern haben mir das möglich gemacht und deshalb habe ich ihnen dieses Buch gewidmet.
Das ist auch schön, wie Sie schreiben. Sie haben, wie Sie eben auch erzählt haben, Ihnen Bildung ermöglicht und Mut gemacht, wenn es eben auch mal nicht gut lief. Ja. Und ja, wie man hört, hat das mit Ihnen und den USA, wie man heute sagen würde, gut gematcht.
Das hat gematcht, ja, wohl wahr.
Ihrer Zeit haben Sie Clinton, Bush, Trump und Biden intensiv journalistisch begleitet als Präsidenten. Viele in Deutschland fragen sich ja, wie diese Präsidenten auch ticken. Wie haben Sie die unterschiedlichen Typen auch erlebt?
Ja, die sind schon sehr unterschiedlich. Also fangen wir mit Clinton an. Da bin ich ganz dankbar, dass ich noch so in diese Schlussphase der Clinton-Präsidentschaft erlebt habe, weil das war schon ganz cool. Der Bill Clinton war einer, der so eine Atmosphäre der Offenheit vermittelt hat. Also Leute, kommt, wenn ihr gute Ideen habt, und dann gucken wir mal, was wir draus machen können. Man vergisst man, das ist ja schon alles ewig her, dass die Entschlüsselung des menschlichen Genoms, das fiel genau in diese Zeit, und die Menschen waren fasziniert davon. Und dann hieß es, ja, aber dann müssen wir dafür sorgen, dass jeder den Zugang hat, damit daraus wieder was Neues entsteht. Das war auch die Zeit, in der dieses Silicon Valley immer größer wurde, die Tech-Unternehmen größer wurden, Apple immer eine größere Rolle spielte. Und das war eine ganz große offene Atmosphäre. Und als George W. Bush kam, änderte sich das von einem Tag zum anderen. Und zwar schon vor dem 11. September. Da war mehr so diese Atmosphäre, wir müssen uns als Amerikaner abschotten. Wir müssen auf uns selber gucken. Europa darf nicht mehr so eine große Rolle spielen, hat es dann aber später wieder. Aber es darf nicht so eine große Rolle spielen. Asien ist wichtig, aber vor allen Dingen müssen wir uns selber schützen. Und das wurde dann natürlich durch den 11. September nochmal verstärkt. Der 11. September hat einfach alles verändert. Danach ist das Land immer verschlossener geworden. Und George W. Bush war einer, der das eben auch gefördert hat. Oder vielleicht die Leute, mit denen er gearbeitet hat. Rumsfeld, Cheney und wie sie alle hießen. Naja, und dann war ich 12 Jahre wieder in Deutschland und habe hier gearbeitet, aber das immer begleitet und war als Chefredakteur verantwortlich für die Auslandskorrespondenten. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht und habe das deshalb weiter begleitet. Und dann Barack Obama habe ich immer wieder mal gesehen, auch als er in Berlin war. Ich habe ihn dann übrigens, als ich noch Korrespondent war, das erste Mal beim Parteitag für John Kerry erlebt.
Das 2004 oder was?
2004. Das war so, als alle sagten, wow, wer ist denn das? Wer ist dieser Mann? Den kannte man ja noch nicht. Und dann haben auch die amerikanischen Kollegen gesagt, naja, vielleicht 2020 oder so könnte der ja vielleicht mal Präsident werden. Dass es 4 Jahre später sein würde, war nicht. So, aber dann kam Donald Trump und das war wieder eine völlig andere Welt. Das war völlig chaotisch. Also politisch chaotisch. Aber, darf man nicht vergessen, vor der Pandemie eine sehr glückliche Zeit für ganz, ganz viele Amerikaner. Deswegen gibt es heute auch so eine Donald-Trump-Renaissance bei ganz vielen. Weil die Löhne stiegen. Auch die niedrigen Löhne stiegen zum ersten Mal seit langem. Benzin war billig.
Was aber nicht nur sein Verdienst war.
Naja, es ist immer so. Jeder Präsident nimmt für sich in Anspruch, dass das, was gut läuft während seiner Amtszeit, das erst gemacht hat. Natürlich hat Barack Obama das vorbereitet und seine Politik hat dahin geführt. Aber profitiert hat davon Donald Trump. Und genauso wird man als Präsident gescholten für Dinge, die die Vorgänger in die Wege geleitet haben und die dann schieflaufen. Und bei Donald Trump war das dann eben die Pandemie. Und auch das war spannend zu sehen, weil das so ein zweischneidiges Schwert war. Auf der einen Seite war er richtig schnell in der Reaktion. Und dann hat er sich verleiten lassen, diese Pandemie zu politisieren. Also wollen wir impfen, wollen wir nicht impfen und all diese Dinge. Aber am Anfang war er wahnsinnig schnell und hat alles dafür getan, dass ein Impfstoff entwickelt wird. Wir sind ja da in den USA ein halbes Jahr vor Ihnen hier in Deutschland alle geimpft worden. Warum? Weil Donald Trump mit unglaublich viel Geld die gesamte Produktionskapazität für Impfstoff auf der Welt eingekauft hat und für die Amerikaner gesichert hat, als man in Europa noch darüber diskutiert hat, ob man überhaupt Impfstoff von Seiten des Staates kaufen will oder nicht. So, der hat keinen Krieg geführt.
Das hört man oft von denen, die ihn auch wählen.
Und es ist auch wahr. Es ist, ja, das gehört zu den Dingen. Er hat als einer der wenigen Präsidenten der jüngeren Vergangenheit keinen Krieg begonnen. Dann hat er versprochen, China in die Schranken zu weisen und gegen die Globalisierung voranzugehen. Und genau das hat er getan. Und das ist heute noch, obwohl es den Amerikanern wirtschaftlich überhaupt nicht geholfen hat, unglaublich populär. Und dann das ganze Thema Migration. Natürlich hat er das politisiert, aber bei Donald Trump hatten die Menschen das Gefühl, der tut was. Und der kümmert sich auch drum. Das ist keiner, der nur Sonntagsreden hält und dann nichts tut. Das war diese Erfahrung. Und deswegen muss man Donald Trump, finde ich, auch differenzierter betrachten, bei allem Chaos und so. Und dann kam der Arbeiter. Ne? Dann kam Joe Biden, der honorige Mann, der sein Leben diesem Land gewidmet hat und ein unglaublich geschickter Stratege, politischer Stratege ist, aber so leise arbeitet. So, das ein himmelweiter Unterschied zwischen morgens um 6 muss man schon aufstehen, um zu gucken, was hat er heute getwittert.
Und Trump, ja.
Bei Trump und bei Joe Biden, wo alles hinter den Kulissen und leise Rädchen in Rädchen abläuft. Das waren schon Welten. Und das alles in seiner Unterschiedlichkeit mal erlebt zu haben, war schon eine große Gnade.
Und wahrscheinlich die große Herausforderung, uns in Deutschland das eben als Radiohörerinnen und Hörer zu erklären und vielleicht auch dem Bild zu widersprechen, was wir von den USA haben, war wahrscheinlich für Sie häufig eine große Herausforderung.
Ja, war es. Und auf der einen Seite ja. Vor allem die größte Herausforderung war die Vorurteile, will ich es jetzt mal nennen, die man mitbringt gegenüber dem einen Präsidenten und dem anderen. Wenn ich jetzt mal Vorträge halte und Menschen sehe, dann frage ich immer, wer ist für den und für den. Ja. Damals auch mit George W. Bush, ja, 95% der Deutschen waren gegen ihn. Aber die Mehrheit der Amerikaner hat ihn gewählt. Und ich habe mir immer gesagt, ich stelle mich nicht auf eine Seite. Das steht mir als Journalist nicht zu, sondern ich schaue mir das an. Und ich höre beide Seiten und ich höre denen zu und dann berichte ich darüber. Und ich glaube, das ist die beste Methode, auch die Dinge in Perspektive zu bringen und zu korrigieren. Und das ist auch so ein Feedback, das ich oft bekomme, dass Leute sagen, ja, du hast nicht einfach immer alles schlecht gemacht, weil wir es für schlecht gehalten haben, sondern du hast uns mal erklärt, warum. Mhm. Und das ist so, was ich in meinem Journalistenleben immer versucht habe, mal mit Erfolg und manchmal nicht so, aber alles in allem eben doch zu erklären und verständlich zu machen, was da passiert und nicht ein Urteil zu fällen.
Das ist Ihnen gelungen, auch heute Abend in dem Gespräch zu verstehen, eben auch, warum so viele Amerikaner Trump zum Beispiel gewählt haben. Sie haben schon erzählt, Sie waren beim 11. September als Korrespondent in den USA, damals zwar in Montana, später dann auch bei dem Sturm auf das Kapitol im Januar 21. Was für Ereignisse aus Ihrer Zeit, aus den 10 Jahren, in denen Sie als Korrespondent in den USA gearbeitet haben, ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Oh, meine Güte. Das erste große Ereignis war der Absturz der Egypt Air, dass ein Pilot, das kannte man vorher nicht, ganz bewusst und gezielt, praktisch als gemeinsamen Suizid das Flugzeug ins Meer gestürzt hatte, was das für politische Auswirkungen hatte. Dann diese Wahl 2000 mit Al Gore gegen George W. Bush. Hanging Chads, die Nachwahl in Florida, das war ein ganz gewaltiges Ereignis. Und dann natürlich alles, was so nach dem 11. September passierte, der Krieg gegen den Irak, vorher der Krieg gegen Afghanistan, also Kriege, die über Jahrzehnte letztendlich das Leben geprägt haben, waren große Ereignisse. Und die Pandemie, der Umgang damit. Ja, wenn Sie da fragen, meine Güte, es war so viel. Wir hatten dann auch noch den Antragsskandal in Washington. Das war wirklich scary, das war wirklich beunruhigend. Und zwar gab es da jemanden, der das giftige Pulver verschickte. Und man musste dann, weil es auch immer über unser Postamt kam, diese Briefe, musste man dann mit Gummihandschuhen die Post aus dem Briefkasten holen. Und das war so dieses Gefühl von Gefährdung. Und unmittelbar danach gab es noch den Sniper in Washington. Auch da, das war jemand, der einfach wahllos Menschen umbrachte. Einfach aus 100 Meter Entfernung, aus einem, wie man später wusste, umgebauten Auto mit aus dem Kofferraum heraus. Und dann ging man plötzlich, auch da war dieses Gefühl von Gefährdung, man war nicht mehr sicher. Und solche Dinge gehörten eben auch zum Leben dort, neben all den ganz vielen wunderbaren, schönen Ereignissen, die ich da eben auch erlebt habe.
Das glaube ich, USA und der Job als Korrespondent in Washington ist ja nicht nur Politik, da geht es natürlich auch um Sport, um Kultur, um Musik. Um Popkultur. Wahrscheinlich gab es da auch tolle Begegnungen.
Ja, natürlich. Also ich bin jetzt nicht der, ich kann jetzt nicht aufwarten mit dem großen Star, den ich irgendwo interviewt hätte. Ich habe tolle Konzerte gesehen mit Eric Clapton, Crossroads in Dallas zum Beispiel, die Berichterstattung darüber gemacht und die Versteigerung seiner Gitarren, eine irre Ausstellung von wunderbaren Gitarren. Ich habe tolle Sportveranstaltungen gesehen, Football. Ich habe ein Football kennengelernt und ein bisschen lieben gelernt. Ich war bei ganz vielen solcher großen Ereignisse, aber ich habe jetzt nicht den ganz großen Star, mit dem ich jetzt angeben könnte.
Trotzdem eine gute und spannende Zeit. Danach klingt es zumindest.
Oh ja.
Wenn wir nochmal von uns aus auf die Präsidentschaftswahlen gucken, warum ist die Präsidentschaftswahl in den USA auch für uns so wichtig?
Die USA sind weiterhin das mächtigste Land der Erde und vieles, wirklich vieles von dem, was für uns wichtig ist, hat seine Ursache dort. Also es beginnt mal, fangen wir mit dem ganz Großen an, Verteidigung. Die NATO und was das bedeuten kann, wie brüchig auch so ein Bündnis ist, auf das man immer gesetzt hat, hat man während der Amtszeit von Donald Trump gesehen, als er plötzlich gesagt hat, nee, ich trete hier aus, es hört auf. Was die Amerikaner übrigens sehr gutiert haben, die Mehrheit, weil sie gesagt haben, endlich haut mal einer auf den Tisch und zwingt diese Europäer, die immer nur sagen Solidarität und so, aber nichts tun und nicht mehr zahlen, dazu, sich an ihren Verpflichtungen zu halten. Wirtschaftspolitisch, wir können nicht ohne die USA, und wenn die USA Sanktionen gegen ein Land verhängen, dann können wir da nicht raus, dann sind wir da mitgefangen, und gleichzeitig profitieren wir natürlich von dieser unglaublichen Entwicklungsstärke und diesem Fortschrittsglauben der USA, was die Hochtechnologie angeht, die Zahl der Erfindungen, die dann auch zu Produkten werden, die unser Leben prägen, ist gigantisch, und das Allermeiste kommt weiterhin aus den USA, und wir sind da die Profiteure. Dieses Wertegebäude, auf dem unser Grundgesetz aufgebaut ist, nach dem wir leben, mit dem wir uns auch gerade auseinandersetzen in der Frage, was passiert mit unserer Demokratie. All das hat etwas mit Amerika zu tun und hat etwas damit zu tun, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Wie entwickelt sich amerikanischer Freiheitsglaube, wie amerikanisches Denken, amerikanische Demokratie? Hängt alles mit uns zusammen.
Viele blicken mit Schrecken auf das Szenario, dass Donald Trump nochmal ins Weiße Haus einziehen könnte, wenn Kamala Harris die Wahl gewinnen würde. Was würde das für Deutschland bedeuten?
Ganz ehrlich, der Unterschied ist nicht so groß. Und Kamala Harris ist wahrscheinlich netter, so wie Joe Biden netter war. Aber es wäre ein absoluter Irrglaube, dass man sagt, okay, dann geht alles wieder wie früher. Ja, NATO, vergessen wir mal die 100 Milliarden und vergessen wir mal das 2%-Ziel. Die liebe Frau Harris wird schon nicht mehr so genau drauf gucken. Pustekuchen, das wird sie tun, das geht nie wieder zurück. Der Angriff gegen China als großen Konkurrenten, das ist etwas, was sie genauso durchziehen wird, wie Donald Trump es getan hat und Joe Biden es getan hat. Wie gesagt, es wird alles ein bisschen netter sein. Sie ist tatsächlich eine, die sich eher für internationale Organisationen einsetzt, die die USA in internationalen Organisationen sieht, und Donald Trump tut es nicht. Und der möchte das eher, dass die USA das alleine machen. Dieses America first und America only. Also da sind die großen Unterschiede. Aber was die großen strategischen Ziele angeht, ist da kein großer Unterschied. Nur, wie gesagt, im Stil.
Was glauben Sie, wer macht am Ende das Rennen und was wird auch die Wahl entscheiden?
Eventuell. Nächste Frage. Also amerikanischer Wahlkampf ist etwas, wie wir jetzt auch gesehen haben, was sich innerhalb von Tagen auf den Kopf stellen kann. Deswegen niemand, wirklich niemand, kann eine seriöse Prognose abgeben, wie das Ganze ausgeht. Was wir sehen, ist, dass es gerade eine große Euphorie gibt bei den Demokraten und auch eine große Erleichterung bei vielen Amerikanern, dass sie nicht mehr nur die Wahl haben zwischen zwei alten weißen Männern, sondern dass da jetzt was Neues ist. Und allein dieses, es ist was Neues, es gibt eine Alternative, es ist was Spannendes, trägt ganz viele. Der Wahlkampf beginnt jetzt erst. September ist immer so traditionell der Beginn des heißen Wahlkampfs. Und wie das Ganze ausgeht, werden wir sehen. Die Mühen der Ebene, da wissen wir nicht, wie Kamala Harris da sein wird. Wir haben sie bisher in einem einzigen Interview gesehen, bis alles andere war abgelesen vom Teleprompter. Ich habe sie 2019 erlebt im Wahlkampf. Und der war furchtbar gescheitert, weil sie nicht durchgehalten hat. Sie hat überhaupt keine Führungsstärke gezeigt. Ihr eigenes Wahlkampfteam war am Ende so zerstritten, dass sie aufgeben musste, bevor überhaupt der erste Vorwahltermin im Januar in Iowa war. Da war sie schon weg vom Fenster.
Also auch wenn die Umfragen jetzt gut für sie aussehen, kann sein, dass sich das auch wieder dreht.
Das dreht sich, das kann sich sehr schnell drehen, und zwar von Tag zu Tag. Und sie ist eine Frau der Urbanen. Sie ist eine mit den Themen der Städte. Und ob sie jetzt die Menschen auf dem Land erreicht, das wissen wir noch nicht.
Mit ihrem Vizekandidaten vielleicht.
Der Vize ist da ganz wichtig. Da hat sie, glaube ich, strategisch etwas sehr, sehr Kluges getan mit Tim Walz, um den ins Team zu holen. Das ist einer, der zumindest so vom Habitus her da wirklich reinpasst. Politisch ist er ihr sehr nah. Aber der ist so als der Coach, ja, der Fußballtrainer und der Lehrer und so. Das passt da schon ganz gut rein. Also sie geht auch, das sieht man jetzt schon, in die kleinen Städte. Sie macht dort Wahlkampfauftritte, um die Menschen abzuholen. Die braucht sie. Ob ihr das gelingt, ob sie tatsächlich am Ende sowas wie ein Vertrauen bei denen aufbaut, das wird sich erst im Laufe der nächsten Wochen zeigen.
Es bleibt spannend. Und wenn wir zurückkommen zu Ihrem Buch und auch dem Titel Die zerrissenen Staaten von Amerika, was würden Sie sagen, was bräuchte es für die Zukunft, um diese Zerrissenheit zu überwinden? Ja. Und ist es überhaupt noch möglich, wenn man auf das Land blickt und auch hört, was Sie uns erzählt haben?
Ja, zum einen ist ja die Vorstellung der Vereinigten Staaten von Amerika, dass alle am selben Strang ziehen und dieselben Werte verfolgen, ist ein Mythos. Das hat es eh nie gegeben. Also weder früher, man sieht es ja schon bei der Revolution, war man sich nicht einig, dann kam der Bürgerkrieg und der Vietnamkrieg und all diese Dinge. Aber es gab eben auch Phasen, an denen Amerika geschlossener war. Zum Beispiel in dieser jungen Zeit von John F. Kennedy, um mal nur einfach ein Beispiel herauszuholen, während der großen Kriege auch. Aber John F. Kennedy, da kam man eben aus so einer wirklich lätschigen Zeit der 50er Jahre, der Eisenhower-Ära. Und hatte das Gefühl, nee, alles geht den Bach runter und die Sowjetunion überholt uns mit der Atombombe und mit der, die sie auch hatten und mit dem großen Wettlauf im Weltall und all diesen Dingen. Und dann kommt so einer, den nicht alle mögen, aber der vermittelt das Gefühl von Zukunft. Und da haben alle das Gefühl, der nimmt uns jetzt mit dem zusammen schaffen wir jetzt ein neues Amerika. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es immer an Menschen hängt. Es braucht Personen, die dieses Charisma haben, die Führungsqualitäten haben und denen es gelingt, Menschen zu überzeugen durch das, wer sie sind und was sie sagen, die Menschen mitzunehmen und ihnen dieses Gefühl zu geben, ja, dem kann ich vertrauen. Und wenn es diese Person wieder gibt, dann glaube ich auch, dass dieses Land wieder zusammenkommt. Bei allen Unterschieden, das hat es immer gegeben, Meinungsverschiedenheiten, aber das Gefühl, wir sind gemeinsam Amerikaner, wir haben ein gemeinsames Schicksal, das können nur Menschen verkörpern. Und das kann ein Donald Trump nicht und das konnte auch ein Joe Biden nicht. Ob Kamala Harris das kann, weiß ich nicht. Selbst Barack Obama hat das nicht gekonnt. Und man wird sehen, ob irgendwann eine solche Person wieder auftaucht, ob man die aufbaut, aber darauf setze ich.
Man wünscht es Amerika und den Amerikanern und natürlich, wenn man auf die Rolle der USA blickt, auch der Welt. Landwehr, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Danke für Ihren Besuch.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war mir ein großes Vergnügen. Dankeschön.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.